Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Frau Stetter-Karp, wahrscheinlich weiß nicht jeder und jede in unserem Publikum, was das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ist. Was ist es?
Es ist ganz nackt der Zusammenschluss aller Laien in der katholischen Kirche, also aller Organisationen, aller Verbände, auch von Einzelpersönlichkeiten, auch der Räte in den 27 Diözesen. Es ist ein Zusammenschluss der Laien in Deutschland, der katholischen Kirche.
Fällt Ihnen eigentlich ein besseres Wort ein als Laien?
Christen.
Als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegründet wurde, die Geschichte ist ja sehr viel länger, aber als es wieder gegründet wurde in Bonn, in Westdeutschland, da gehörten über 90% der Westdeutschen einer der beiden großen Kirchen an. Jetzt nähert man sich der 50%-Marke. Was verändert das?
Ja, es verändert die Selbstverständlichkeit, mit der in der Bonner Republik zwischen Christen und der christlichen Partei oder den beiden Parteien CDU und CSU ja eine ganz gewohnte, vielleicht auch zu selbstverständliche Zusammenarbeit war. Und in der Zwischenzeit müssen wir, und ich halte das gar nicht nur für schlecht, den Mitgliederschwund natürlich schon, da kommen wir später wahrscheinlich auch auf aktuelle Gründe, aber zu wissen, dass wir nicht quasi selbstgefällig als Christen erwarten können, dass Parteien unsere Werte in Politik ummünzen, das schadet uns, glaube ich, nicht, weil ich meine, dass uns Demut an der Stelle auch durchaus gut tut.
Das Wort Demut fällt häufig in dem Zusammenhang. In der praktischen Politik, also im Verhältnis zwischen Kirche und Staat, ist nicht so viel Demut zu erkennen. Die Kirchen haben ja viele Privilegien oder Rechte, um es neutral auszudrücken, auf die sie nicht von sich aus verzichten. Wo ist da die Demut?
Ich will zunächst mal von meiner Erfahrung sprechen. Ich war in den vergangenen Jahren, jetzt über 20 Jahre ja in der Deutschen Caritas mit in Verantwortung als Vizepräsidentin und auch eben auf der Landesebene unmittelbar in der Verantwortung als Direktorin über Jahre und dann als Ordinariatsrätin. Da ist für mich schon immer wichtig gewesen, nicht nur Forderungen an die Politik zu stellen, sondern eben auch selbst ins Handeln zu kommen. Einfach selber auch in den Spiegel schauen und zu fragen, wo sind wir gefordert? Sei es jetzt tatsächlich im Umgang mit Bedürftigen, aber ich könnte jetzt genauso auch sagen, in der Erwachsenenbildung oder in anderen Feldern, wo katholische Kirche auch handelt und bis heute sehr anerkannt ist. Insofern stehe ich für ein Kirchenbild, das selbst Hand anlegt und Zeugnis gibt von der Hoffnung, quasi für die Christen stehen.
Sie sind in einer Großfamilie aufgewachsen. Ihre Eltern hatten 12 Kinder. 2 starben schon bei der Geburt, eines im Krieg. Sie sind also die jüngste von 9, die überlebt haben. Und dann starb ihre Mutter, als sie 16 waren. Wie haben Sie damals die Frage, wie Gott das zulassen kann, beantwortet?
Ja, zunächst mal mit Hadern, mit einer dunklen Zeit, ein bisschen auch zu Kleidung. Und ich hatte bei der Beerdigung nicht wirklich schwarz getragen, aber danach sehr wohl. Also Boots und wie die 70er Jahre waren. Also schon in einer dunklen Zeit. Aber was mir geholfen hat, waren Gleichaltrige. Ich bin weggezogen, weil ich keine zweite Fremdsprache hatte und das Abitur machen wollte, musste also weg von zu Hause. Die Familie hat sich eh aufgelöst, weil eine ganze Reihe meiner großen Geschwister zu dieser Zeit geheiratet haben. Ich war in einer Wohngemeinschaft mit Gleichaltrigen und das hat mir, glaube ich, unglaublich geholfen, einfach rauszufinden aus einem gewissen Loch.
Also Sie haben mit Gott gehadert, aber sind gläubig geblieben.
Ja, das kann durchaus sein, dass es auch an meinen Wurzeln liegt und gar nicht nur an mir. Also ich komme schon aus einem Elternhaus, beide. Mein Vater und meine Mutter hatten einen starken Glauben, aber in keinster Weise frömmend. Also ich staune oft, was andere mir erzählen. Es gab bei uns wirklich eine kritische Auseinandersetzung. Sei es jetzt zum Pfarrer vor Ort, wenn der nicht so gepredigt hat, wie etwa die Eltern das dachten, es hätte sein sollen, dann gab es da sehr offenen Ton dazu. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt, also eben nicht durchaus standzuhalten, nicht zu flüchten, nicht wegzugehen, aber auch nicht klein beizugeben, also nicht stromlinienförmig zu werden quasi.
Gibt es für Sie eine Spannung zwischen dem Glauben und der Kirche, der Institution Kirche?
Ja, natürlich einen scharfen zu manchen Zeiten, weil, und ich meine jetzt überhaupt nicht nur erst seit der Zeit, als durch Dritte dann sexuelle Gewalt in einer Dimension aufgedeckt wurde, die vielleicht sich niemand vorher vorstellen konnte, sondern ich meine viel, viel früher und zu anderen Themen. Also ich habe als junge Frau schon ja relativ scharfe, starke Spannung erlebt zu der Art und Weise, wie die katholische Kirche Menschen bevormundet. Also ich nenne jetzt das Stichwort Katechismus. Das war mir immer schon eine Auseinandersetzung wert. Oder ich denke etwa auch an bestimmte Riten. Ich habe mit 16 das erste Patinnenamt übernommen für meine kleine Nichte und musste erleben, dass meine Schwester, also die Mutter des Kindes, in der Dorfkirche auf die Seite genommen wurde in dem Ritual bei der Taufe, um ihre Erbsünde zu bekennen. Ich war so hauchnah dran, die Kirche zu verlassen. Ich habe innerlich getobt.
Aber Sie sind ja dabei geblieben. Sie sind nicht nur Mitglied geblieben. Sie haben Ihr gesamtes Berufsleben bei der Kirche verbracht. Denn die Caritas gehört ja zur Kirche. Warum?
Ich glaube, ich könnte jetzt irgendwie stottern und Ihnen etwas sagen, aber ich kann nur sagen, ich glaube, dass bestimmte Stationen und bestimmte Menschen, also ganz im Sinne der Würzburger Synode und dem Schlüsselwort personales Angebot, dass einfach Menschen dafür auch verantwortlich waren. Meine erste Berufsphase war im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, in den Jugendverbänden, durchaus auch in Konflikten mit den deutschen Bischöfen. Ich denke etwa an Bischof Düba in Fulda, den wir mit 50 Bussen erfreut haben und den Dom umrundet haben, der mir daraufhin über meinen damaligen Bischof ein Redeverbot in unserer Diözese erteilen wollte. Das ist aber nicht geglückt. Also warum bin ich dabei geblieben? Ich kann nur so antworten, dass mir die Frage nach Jesus Christus immer wert war, um eine Zukunft auch für diese Kirche zu kämpfen, obwohl ich manchmal schon Tage habe, wo ich denke, so what, also gibt es es noch oder müssen Sie noch weiter runter, müssen wir noch weiter runter quasi, bis wir es verstehen.
Und jetzt sind Sie Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das große Vorhaben ist der synodale Weg, also dieses Gesprächsformat, an dessen Ende vielleicht irgendeine Art von Reform stehen könnte. Sie haben vorhin die Würzburger Synode erwähnt, die ist 50 Jahre her, hatte dieselben Themen wie der synodale Weg. Grob gesagt, Partizipation von Laien und Gleichberechtigung von Frauen. Substanziell verändert hat sich aber nichts, also außer, dass Frauen jetzt lesen dürfen und Messdienerinnen sein dürfen in den letzten 50 Jahren. Warum glauben Sie, dass das jetzt anders ausgeht als in den 70er Jahren?
Ich habe keine Garantie dafür. Und es gibt Risiken für diesen Weg. Und dennoch ist doch offensichtlich, bei über 200.000 Kirchenaustritten pro Jahr, es ist doch offensichtlich, dass die Reformverweigerung und die Kommunikationsverweigerung, anders kann man ja die Tatsache, dass wir 50 Jahre keine Antwort bekommen haben auf die Eingabe der deutschen Bischöfe etwa zum Diakonat der Frau, also dass diese Exklusion etwa im Zugang zu den Weiheämtern eines Geschlechts per Geburt fixiert, dass das kein Weg in die Zukunft ist, das ist so offensichtlich, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann. Nennen Sie es mal ein beschränktes Vorstellungsvermögen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die katholische Kirche so eine Zukunft hat.
Sie können es sich nicht vorstellen, aber es gibt doch offenbar ziemlich einflussreiche Gruppen, vor allem geweihte Männer, die sich das sehr wohl vorstellen können. Die sagen, naja, das ist eben das Identitätsmerkmal, das ist der Markenkern der römisch-katholischen Kirche, dass man Frauen von Ämtern ausschließt und dass man eine Art Ständeordnung aufrechterhält, eine Monarchie. Also es ist ja nicht für jeden so offensichtlich, dass es in Richtung Reform gehen muss.
Stimmt. Und dennoch, wenn ich sehe, dass wir jetzt bei der ersten Lesung der Grundlagentexte in der Synodalversammlung Ende September, Anfang Oktober 2021 im Durchschnitt 80% Ja-Stimmen hatten, was vielleicht für die Bevölkerung noch ein Bild ist, dass da ein Monolith ist und die deutschen Bischöfe sich immer einig wären. Es ist ja inzwischen sichtbar, das sind sie nicht, sondern es sind Bischöfe, die mit uns im Zentralkomitee Schritte gehen wollen und ich kann nur auf diese Mehrheit setzen im Moment und alles dafür tun, dass sie die Beschlüsse fasst.
Glauben Sie eigentlich, dass geweihte Männer in einem anderen Daseinszustand sind als nicht geweihte Menschen? Laut Kirchenrecht ist das ja so. ein ontologisch anderer Daseinszustand.
Das glaube ich nicht.
Und warum haben dann die Bischöfe beim synodalen Weg eine eigene Mehrheit? Warum ist die Stimme der Bischöfe doch mehr wert als die der anderen?
Vielleicht ist es ein Geburtsfehler der Konstruktion des synodalen Weges und vielleicht müssen wir bei der Frage, welche Struktur wir nachhaltig brauchen, Stichwort synodaler Rat, hier nochmal zu diskutieren beginnen an der Stelle.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Irmestetter Karp, der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Frau Stetter-Karp, vor etwa einem Jahr hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heese sein Amt als geistlicher Begleiter des ZDK ruhen lassen, weil er im Erzbistum Köln Personalverantwortung hatte und er wurde ja dann auch in dem veröffentlichten Gutachten belastet, hat seinen Rücktritt angeboten. Der Papst hat das Rücktrittsgesuch aber nicht angenommen. Wird er wieder geistlicher Begleiter des Zentralkomitees?
Ich habe Zweifel daran. Aber es steht im Moment auch gar nicht zur Debatte. Wir sind nicht im Gespräch mit ihm darüber.
Und was halten Sie grundsätzlich davon, dass der Papst alle im Amt lässt? Diejenigen, die um ihren Rücktritt gebeten haben, weil sie in Gutachten belastet werden, im Erzbistum Köln zum Beispiel oder Kardinal Marx in München. Finden Sie das richtig, dass er die alle im Amt lässt?
Ich habe natürlich Fragen dazu, wie wahrscheinlich manche, viele von uns. Ich würde ihn gerne fragen, was ihn dazu veranlasst. Ich kann nur sagen, seine Antwort ist nicht zufriedenstellend.
Wenn man das Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche betrachtet, dann ist ja das Erschütternde, dass die Opfer, dass die Betroffenen schlicht egal waren. Das System scheint auf Täterschutz ausgerichtet zu sein. Warum sind Sie trotzdem auf dem synodalen Weg so nett zu den Bischöfen?
Woran machen Sie fest, dass wir nett sind oder ich nett bin?
Ja, dass es nicht so viel Konfrontation gibt. Es gibt Konfrontation mit den Bischöfen, die jede Reform verweigern. Das ist ja offenkundig. Aber Bischöfe, die nun auch sich Betroffenen gegenüber nicht empathisch verhalten haben, die selber so ganz vage Fehler zugegeben haben, die aber sagen, sie sind für Reformen, die werden netter behandelt. Also, dass das Zentralkomitee Bischöfe konfrontativ zur Rede gestellt hätte, Marx oder Ackermann, das kann ich nicht erkennen.
Ja, ich zögere mit einer Antwort deshalb, weil ich nicht die Verantwortung übernehmen will für die vergangenen Jahre. Ich kann nur die Verantwortung übernehmen ab dem Moment, ab dem ich gewählt bin. Und dann muss ich natürlich auch dafür werben, dass ich eine Anfangschance habe, wie andere, die in ein Amt gehen, auch. Wir werden diskutieren müssen, wo rote Linien sind. Und wir werden sicher auch diskutieren müssen, welche Szenarien sehen wir als ZDK vor uns und wo sehen wir Grenzen, die wir markieren müssen? Das steht für uns im Präsidium, im neu gewählten Präsidium an. Ich kann dem nicht vorgreifen. Ich kann nur sagen, es wird nicht möglich sein, zu jeder Situation zu sagen, ja, wunderbar, bleiben wir doch zusammen, egal wie die Inhalte ausgehen. Das kann es sicher nicht sein.
Wir haben vorhin über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat kurz gesprochen. Die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in der römisch-katholischen Kirche ist im Moment der Kirche selber überlassen. Wünschen Sie sich, dass das anders ist, dass es da so etwas Ähnliches gibt wie in Frankreich oder in Irland oder in Australien? Also, dass es eine wirklich unabhängige Aufarbeitung gibt?
Ja, weil ich glaube, dass sie wirkkräftiger wäre. Es ist einfach immer schwierig, man aus einer Befangen oder Betroffenheit heraus etwas aufarbeiten soll. Ich war selber etwa 10 Jahre befasst mit der Aufarbeitung Heimerziehung 50er, 60er Jahre, also in meinem Hauptberuf in den letzten Jahren und war da auch in einem Beratungsgremium der Landesregierung Baden-Württemberg. Und in der Zusammenarbeit mit den Betroffenen habe ich einfach für mich gelernt, je mehr unabhängige Instanzen auf die Situation schauen können, umso mehr haben die Betroffenen, glaube ich, eine Chance. Ich sehe also mit allem Ernst, dass ich nicht glaube, dass es ausreicht, wie derzeit die Aufarbeitung organisiert ist.
Sie sagten vorhin, Sie möchten natürlich die Chance haben des Neubeginns und nicht für das in Haftung genommen werden, was Ihre Vorgänger gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Ich habe mir mal die Tagesordnung der Vollversammlungen seit 2010 angeschaut, also seit dem Jahr, als Missbrauch zu einem großen öffentlichen Thema wurde. Kein Missbrauchsbetroffener hat auf den Vollversammlungen des Zentralkomitees gesprochen. Auf dem synodalen Weg gab es erst Anfang dieses Jahres Statements von Betroffenen zum ersten Mal. Warum ist das so?
Ja, ich kann das überhaupt irgendwie mit keinem Satz heilen oder schönreden. Das will ich auch gar nicht. Ich kann nur sagen, dass leider im Zentralkomitee in der Vollversammlung sehr spät erst ein Blick dafür entstand, dass wir das nicht einfach den Bischöfen überlassen können im Sinne von, das ist doch deren Verantwortung. Das ist natürlich die genehme Lage, zuerst mal zu sagen, ja, das müssen die verantworten, das müssen die aufarbeiten und so weiter. Das war sicher einige Jahre die Haltung, bis eben der Moment kam und da haben die Betroffenen den Anteil, nicht das ZDK, zu sagen, ihr könnt euch da nicht die Weste weiß waschen. Es gibt eben auch Täter und Täterinnen auf eurer Seite oder mindestens gibt es die Situation, dass quasi zugeschaut wurde oder halb zugeschaut wurde oder nicht aufmerksam genug nachgefragt wurde. Also insofern, ich finde, es ist kein Kapitel mit irgendeinem Ruhmesblatt, sondern im Gegenteil, das ist ein eigener Schuldanteil des Zentralkomitees, so würde ich das schon nennen.
Das Thema ist jetzt in der Öffentlichkeit seit fast 12 Jahren. Es war im Januar 2010. Es gab viele, viele Veröffentlichungen, erst kürzlich noch eine Titelgeschichte im Spiegel. Und immer ist von Erschütterung die Rede, aber die Dome stehen alle noch ziemlich fest. Also so richtig erschüttert ist da nichts. Oder täuscht da meine Wahrnehmung?
Ich glaube, sie täuscht in den Gemeinden, unter den aktiven Christen, sind es doch sehr, sehr viele und nicht etwa nur die Jungen, sondern eben auch in meiner Generation und auch in der mittleren Generation, die ihrer Kirche nicht mehr ausreichend trauen. Insofern ist das schon eine Erschütterung oder eine Zerrüttung oder eine enorm gewachsene Distanz, auch ein Misstrauen. Ich habe zum Beispiel leitende Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahren aus der Kirche ausgetreten sind, erlebt jetzt nicht in der Caritas, sondern in dem Feld davor, in der Erwachsenenbildung. Und ich denke, das gibt es nicht nur im Südwesten. Auf jeden Fall höre ich von vielen, die engagiert sind, dass die Frage, wer sich da distanziert, immer, immer, immer näher rückt. Also insofern, ich sehe schon eine sehr kritische Situation und die Dome stehen, ja, die Steine stehen.
Also sehr distanziert, das bedeutet, dass Menschen über Kirchenaustritt nachdenken, die sich das vor einigen Jahren noch nicht hätten vorstellen können. Das meinen Sie?
Ja, das meine ich.
Dass es den Kern der Engagierten trifft.
Genau. Also Menschen, die wie ich, sie fragen mich ja unablässig und auch verständlich. Sie fragen mich, wie kann man so verrückt sein, noch dazu zu stehen? Das ist ja eine Frage, die bin ich eigentlich gewohnt. Ich kenne die Frage sehr als quälende Frage. Und inzwischen gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, die sagen, jetzt ist es gut, es reicht, ich kann und will das nicht mehr.
Sie haben jetzt aber ein Amt übernommen, und zwar ein hohes Amt. Sie sind, salopp ausgedrückt, die oberste Laien. Die Aufgabe des Zentralkomitees ist es unter anderem, in die Gesellschaft zu wirken. Sie stehen im Dialog mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit der Kultur. Wie geht das, im Namen einer Kirche zu sprechen, die moralisch so ja nicht nur beschädigt, sondern diskreditiert ist? Oder werden Sie als ZDK nicht so in Haftung genommen wie die Bischöfe?
Wie sehr wir in Mithaftung genommen werden, würde ich gern beobachten, auch jetzt unter der neuen Regierung. Aber ich kann sagen, dass ich mich in der Frage gesellschaftspolitisches Engagement sehe ich gute Möglichkeiten und Voraussetzungen für uns, weil doch viele Organisationen innerhalb der katholischen Kirche ihre Arbeit leisten. Ich denke da jetzt nicht nur an die Caritas, aber an Sie denke ich auch, weil wir einfach in allen Feldern der sozialen Arbeit selbst in Verantwortung sind und von daher eben auch Partner sind, die wie andere Wohlfahrtsverbände auch von der Regierung ernst genommen werden, weil sie sehen, was wir da tun und wie wir es tun. Ja? Insofern ist die Frage der Mithaftung nicht weg, aber sie wird einfach in ein Glied gestellt mit anderen Kriterien oder anderen Kategorien, anderen Fragen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Aufgaben, in denen die katholische Kirche eine gute Arbeit leistet. Mit der Erfahrung, die ich einbringe im Sinne der Tätigkeiten, die ich in den vergangenen 30, 40 Jahren hatte, sehe ich da eine gute Basis, wiewohl ich weiß, dass es erschwert ist durch das, was wir vorher diskutiert haben. Es ist erschwert.
Gleicht das Gute das Schreckliche aus?
Nein, das kann es nicht. Ich will nur sagen, da gibt es eben auch noch etwas anderes. Es gibt noch ein anderes Gesicht. Wenn ich etwa die Arbeit mit Geflüchteten sehe, und jetzt meine ich nicht nur die ganz praktische Arbeit, ich meine auch das politische Tun dabei, dann sagte Angela Merkel nicht zufällig zu uns Christen, ohne euch hätte ich das so nicht geschafft. Also das ist, glaube ich, schon eine Aussage, die markiert auf Seiten der Politik uns gegenüber, da wart und da seid ihr tatkräftig im Sinne des, wir schaffen das. Da ist ein gemeinsames Wir an der Stelle. Eben auch gegenüber einem rechten Rand, der derzeit erstarkt, der eine ganz andere Linie fährt und Abschottung betreiben will und eben auch die Demokratie derzeit gefährdet.
Sie sind Sozialwissenschaftlerin. Sie haben also nicht nur bei der Caritas gearbeitet. Sie sind auch eine wissenschaftliche Beobachterin dieser Gesellschaft. Was meinen Sie, wenn die Pandemie mal vorbei sein sollte, wie sie diese Gesellschaft zurücklässt?
Ich glaube, mit einigen Rissen. Ich finde es nicht leicht, die Risse zu messen. Ich bin nicht sehr ruhig in der Frage, ob der Zusammenhalt ausreichen wird, um dann die Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, die anstehen. Es zeigt sich ja jetzt, dadurch, dass die Pandemie schon das zweite Jahr geht und wir noch keinen wirksamen Weg heraus haben, dass etwa in der Frage der allgemeinen Impfpflicht es doch sehr viele Menschen gibt, die ihre Selbstbestimmung, sie nennen es Freiheit, so hoch ansetzen, dass sie darüber die Frage der Solidarität und der Mitverantwortung oder der Mitsorge für das Leben anderer ja möglicherweise vergessen, auf jeden Fall ignorieren sie es.
Sie haben sich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Würden Sie sagen, eine solche Forderung trägt zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei?
Ich würde zuerst mal sagen, dass es notwendig ist zu erinnern, dass wir eben alle auch von der Mitsorge leben. Ihnen und mir würden wahrscheinlich hunderte Situationen einfallen, mir zumindest, wo wir andere brauchen. Warum jetzt nicht?
Ja, ich frage, weil es auch Stimmen aus der katholischen Kirche gibt, aber auch aus der evangelischen Kirche, so nach dem Motto, die Ungeimpften, die werden jetzt ausgegrenzt, gegen die findet Hass und Hetze statt. Und mal jetzt ganz platt, Jesus ist doch auch auf die Ausgegrenzten zugegangen, deshalb kann man doch jetzt nicht sagen, lasst euch impfen und gut ist, sondern man muss auch respektieren, dass sich Menschen nicht impfen lassen.
Ich teile das insofern nicht, als ich glaube, dass es gerade in unserer Haben-Gesellschaft notwendig ist, eben auch aufmerksam zu machen, dass die Selbstbestimmung allein nicht ausreicht, dass da ein Gegenüber von Verantwortung steht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das in unserer Gesellschaft in einem Lot ist. Ich kann es niemand verbieten, ich kann es niemand gebieten, aber darauf aufmerksam zu machen, öffentlich, das halte ich schon für eine Pflicht, auch von Christen.
Und Sie möchten natürlich gehört werden, immer noch. Wenn der synodale Weg nicht zu der Reform führt, die Sie vorhin skizziert haben, nicht zu der Kirche, die Sie sich vorstellen können, für die Sie auch seit Jahrzehnten schon kämpfen, was bedeutet das dann für die gesellschaftliche Rolle der Kirche? Ich meine, man kann ja auch sagen, bisher ist sie ja auch mehr oder weniger unverändert geblieben und hat noch immer einen wichtigen gesellschaftlichen Einfluss.
Es gibt Kardinäle, die eine katholische Kirche im Turm, im Bild, sich denken können und es auch gar nicht schwierig finden. Ich weiß aber, dass es Hunderttausende von Christen gibt. Möglicherweise könnte ich Millionen sagen, wenn ich jetzt einfach die europäischen Länder um uns herum mitdenke. Es gibt eben unendlich viele Christen, die sagen, das ist nicht unser Glaube. Ja? Und seit wann können wir uns eine Nachfolge von Jesus im Kämmerchen vorstellen? Also mögen andere glauben, dass es so geht. Es gibt zu viele mit mir, die nicht bereit sind, sich in den Turm zurückzuziehen.